Servus, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora München. Wir sind reich. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland klingt traumhaft gut. Die Arbeitslosenzahlen sind auf einem Rekordtief. So viele Urlaubstage wie die Deutschen hat fast keiner auf der Welt. Die Wirtschaft weist Jahr für Jahr vergleichsweise hohe Wachstumszahlen auf. Luxusgüter wie iPhones und Flatscreen-TVs sind schon lange kein Luxus mehr. Aus der Sicht der benachteiligten Welt ist Deutschland das glücklichste Land der Welt. Auf der anderen Seite, die Mehrheit der Berufstätigen fühlt sich gestresst von der Hektik im Büro, von den hohen Anforderungen in Schule und Ausbildung, von dem Konkurrenzdruck in der Ellbogengesellschaft. Ein neues iPhone bringt wenig Freude, wenn man an freien Tagen darauf vom Chef angerufen wird. Und die Menschen sind unzufrieden mit der Politik, ob in der Kommune oder auf Bundesebene. Sie sind der Kriege im Nahen Osten überdrüssig geworden. Sie hassen sich untereinander wegen Herkunft, Aussehen, politischer Einstellung, sozialem Hintergrund. Immer weniger Deutsche würden das gesellschaftliche Zusammenleben als gut bezeichnen. In Südamerika ist das Ganze deutlich verschärft. Die Abholzung der Regenwälder, die Ausrichtung der Wirtschaft auf Wachstum statt Nachhaltigkeit sind Riesenprobleme, vor allem für die indigene Landbevölkerung. Und weil die Leute dort nicht durch hohen materiellen Wohlstand besänftigt werden, wächst nun seit einiger Zeit eine Gegenbewegung unter dem Leitbegriff Buen Vivir. Ecuador und Bolivien haben den Begriff Buen Vivir, auf Deutsch gutes Leben, sogar in ihren Verfassungen verankert. Buen Vivir ist laut der Präambel der ecuadorianischen Verfassung ein Zusammenleben in Vielfalt und Harmonie mit der Natur. Und laut Wikipedia materielle, soziale und spirituelle Zufriedenheit für alle Mitglieder der Gemeinschaft, jedoch nicht auf Kosten anderer Mitglieder und der natürlichen Lebensgrundlagen. Der Ursprung liegt bei den indigenen Völkern, die jahrhundertelang gut gelebt haben. Und in abgelegenen Gemeinden in den Anden wird Buen Vivir immer noch praktiziert. In dieser Sendung wollen wir uns Buen Vivir ein wenig annähern und herausfinden, ob es philosophische Spielerei oder Handlungsvorschlag für die Politik sein kann. Das Ganze haben wir am Beispiel der Stadt München durchgeführt. Wir interviewten unter anderem Heinz Schulz vom Nord-Süd-Forum, Martin Hensel vom Bund Naturschutz und Bernadette Felsch von der Stadt München. Es wird um Buen Vivir an sich gehen, um Erfolge und Niederlagen des Naturschutzes in München und um einen Kongress zu dem Thema, der Sommer nächsten Jahres in München stattfinden wird. Und als erstes haben wir eine kleine Straßenumfrage unter den Münchnern durchgeführt.
Was bedeutet für Sie gutes Leben?
Ja, also studieren zu können und eine Wohnung zu haben, mit der man schnell an der Uni ist. Und außerdem an die Isar gehen zum Baden und für andere Sachen.
Also, dass es weiterhin so grün in der Stadt bleibt, dafür ist ja München eigentlich auch bekannt. Also man hat schon wirklich Möglichkeiten in der Stadt, sich auch eigentlich in der Natur zu befinden.
Für mich ist ein gutes Leben ein Ausgleich zwischen Job und Freizeit, da die richtige Mischung zu finden, Gesundheit, Freunde und Familie.
Wie würden Sie Nachhaltigkeit in der Stadt umsetzen? Also was würden Sie da an der aktuellen Situation vielleicht ändern?
Also ich würde immer noch mehr Grünanlagen ausbauen oder dass es auch generell mehr Bepflanzung gibt, auch also im Beeten an der Stadt. Und dass es auch sozusagen weniger Autos in der Stadt sind, ist halt schwierig, das umzusetzen. Vielleicht wäre zum Beispiel Carsharing eine Option, wo eben Leute, nur wenn sie gerade ein Auto brauchen, dann sich eben Auto mieten, weil sonst sind so viele Parkplätze unnötig besetzt.
Gutes Leben heißt auch gutes Lebensgefühl und dazu gehört neben Freunde und Familie auch die Natur. Und genau in diese Richtung geht Buen Vivir. Der Begriff hat aber keine Definition, sondern ist eine Idee, ein Prozess, eine sich ständig selbst hinterfragende Ideologie. Über die Bedeutung von Buen Vivir in Südamerika und seinem indigenen Ursprung sprachen wir mit Heinz Schulze vom Münchner Nord-Süd-Forum. Er war lange Jahre tätig in der Partnerschaftsorganisation der Stadt München mit dem südamerikanischen indigenen Volk der Ashaninka und kennt sich entsprechend gut aus. Herr Schulze, Buen Vivir hat es sogar in die Verfassung geschafft. Was verspricht denn dieser Begriff?
Es ist das gute Zusammenleben, wäre eine gute Übersetzung, aber die ist auch schon, und Buen Vivir ist eigentlich schon wieder eine Übersetzung aus indigenen Sprachen. Also ich denke, eine wichtige Sache ist auf jeden Fall dabei, dass es nicht um gutes Leben geht, sondern um ein gutes Zusammenleben. Und da gehört dann mit dazu, in den beiden Verfassungen, dass dieses Konzept aufgenommen wurde und in den Anden, speziell sowohl in Ecuador wie in Bolivien, dann auch es mit zu tun hat mit diesem ganzen Lebenskonzept, dass man die Mutter Erde oder Mutter Natur nicht kaputt machen darf.
Sie haben jetzt gerade gesagt, ein Lebenskonzept, könnte man Buen Vivir auch als ein Lebenskonzept bezeichnen oder ist das eher eine Philosophie oder was ist das genau?
Also wenn Vivir mit mit Leuten aus Ecuador und auch Peru miteinander sprechen über das Konzept, dann sagen sie, es ist ein Zeigen, ein Weg irgendwohin. Es ist in der Verfassung geregelt, das ist schon mal sehr gut, aber sowohl in Ecuador wie in Bolivien ist die tägliche Praxis der Politik überhaupt nicht ausgerichtet, dieses gute Zusammenleben zu ermöglichen, weil da geht es weiterhin brutal um Regenwaldzerstörung, um Urwaldzerstörung, um Finanzen zu bekommen, um Gelder zu bekommen für den Haushalt praktisch. Also es ist ein Weg, was viele sagen, ja, es ist ein, wenn man so will, eine indigene Vorstellung. Und zusammengefasst haben das Leute, die sich damit beschäftigt haben, unter dem Stichwort neue Philosophie, und das waren dann Leute, Universitätsprofessorinnen, wo man aber sagen muss, die leben in der Hauptstadt, zum Beispiel in Quito oder in La Paz oder in anderen großen Städten und leben nicht dieses direkte Leben in den Anden, in Dorfgemeinschaften oder im Regenwald.
Um jetzt ganz kurz mal darauf einzugehen, Sie haben ja angesprochen, das kommt auch von der indigenen Bevölkerung, dieser Begriff. Wie hat sich der denn entwickelt? Wieso kommt der aus der indigenen Bevölkerung? Sie haben da vorhin auch dieses Konzept mit der Mutter Erde angesprochen. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern?
Ist ein bisschen schwierig, weil es gibt ja nicht die indigene Bevölkerung, sondern wenn man so will, ein Teil der indigenen Bevölkerung, die noch nach ihren eigenen Konzepten leben will und leben kann, hat das entwickelt. Und verstehen praktisch, dass Mensch und Natur und Tiere und alles, was man sieht, nicht getrennt ist, dass der Mensch auch nicht die Krone der Schöpfung ist, sondern dass alles zusammengehört. Also das ist also ein wichtiges Aspekt. Hat aber überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, weil die Abhängigkeit zum Beispiel von den Menschen im Regenwald, vom intakten Regenwald, das ist die Lebensversicherung, wenn der Wald kaputt ist, ein neu aufgerüsteter Wald da ist, dann ist das ja nicht mehr der Wald, der all das an tollen Sachen gibt, die man zum Leben braucht. Also dann gehört dazu die Vorstellung, dass, wenn man so will, eine Einheit ist mit den Nachbarn, dass also zwar Streit überall gibt, aber man ist aufeinander angewiesen und ist diese Vorstellung da, ich darf die Mutter Erde, also meine Mutter, darf ich nichts Schlechtes antun, weil einfach diese Philosophie, die Lebenseinstellung da ist, dass das alles miteinander zu tun hat.
In den Städten sieht die Realität oft ganz anders aus als in den Dörfern und in den Anden. Wo prallen denn da diese Welten aufeinander? Von auf der einen Seite Buen Vivir, Einklang mit der Natur und dann vielleicht doch die globalisierte Wirtschaft in den Städten?
Ja, das ist dann, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also, dass auch alle Vertreterinnen und Vertreter sagen, besonders die Betroffenen, Buen Vivir ist nur möglich, wenn die Lebensmöglichkeiten, sei es im Regenwald genug Territorium, sei es, dass kein Erdöl gefördert wird, dass nicht Goldabbau da ist und dass nicht Holzeinschlag da ist. Ohne diese ganzen Möglichkeiten ist kein gutes Zusammenleben möglich. Die der Hand, wenn man so will, von der Globalisierung, vom Konsum, von Interessen der Mächtigen, den Regenwald auszubeuten, weil einfach die Reichtümer zu Geld gemacht werden können.
Würden Sie sagen, dass ja der Hintergrund von Buen Vivir jetzt eben, was Sie angesprochen haben, die Ausbeutung heutzutage durch ausländische Unternehmen ist und vielleicht auch noch eine späte Auswirkung der Kolonialzeit?
Also ich denke, man macht sich zu einfach, wenn man jetzt alles auf die Kolonialzeit schiebt. Aber es stimmt schon, dass da grundlegend natürlich, was weiß ich, gut Menschen vertrieben wurden, getötet wurden, dass da schon der ganze Einschätzung oder Vorstellung von den Anden, vom Regenwald ist, da ist Gold, da ist Kupfer und das muss rausgeholt werden. Diese Konzeption kann man sagen neokolonial, kann man sagen auch kapitalistisch, also wie man dazu steht. Also das ist, sagen wir mal, das Konzept in unseren Köpfen nach dem Motto, wir brauchen Kupfer, sonst fahren unsere Autos nicht. Wir brauchen Erdöl, sonst ist das nicht. Also diese Vorstellung ist immer da und die Leidtragenden sind dann wirklich die Menschen, die im Regenwald oder in den Anden, in den kleinen Dörfern leben.
Als Antwort eben auf diese Zustände haben ja eben die beiden Staaten Ecuador und Bolivien die neuen Verfassungen aufgesetzt. Was hat sich denn konkret verändert nach 2008 und 2009 oder gab es da keine signifikanten Veränderungen?
Also wenn man es positiv sieht, in Ecuador wird vieles auch, aber zum Beispiel eine positive Sache, dass Projekte und Vorhaben, die von der Regierung befürwortet werden sollen, geprüft werden, ob die diesem Konzept Buen Vivir in irgendeiner Weise taugen oder dagegen sind. Also das wird von allen als positiv bezeichnet. In den Städten hört sich das manchmal komisch an, wenn unter Buen Vivir zum Beispiel angefangen wird, dass Bürgermeister sagen, wir machen Buen Vivir und machen eine Müllabfuhr und trennen, wie bei uns, die unterschiedlichen Produkte. Also das ist ein Teil, was unter Buen Vivir auch verstanden wird. Aber die konkrete Politik, zwei gravierende Beispiele, die Menschen im Regenwald in Ecuador haben sich ja in der Region Yasuni sehr dagegen gesträubt, dass das Erdöl gefördert wird unter diesem Stichwort, das geht gegen Buen Vivir. Das wird jetzt gefördert und in Bolivien gibt es sehr starke Spannungen von Regenwaldbevölkerung auch wegen Straßenbauprojekten der jetzigen Regierung, wo die dann sagen, wir sind nicht mehr die guten Freunde des jetzigen Präsidenten, weil er auch mit seinem Konzept mithilft, den Regenwald kaputt zu machen. Man muss genau hingucken und ich denke, für uns hier ist auch, es ist ein Nachdenken, ein Weg in eine gute menschliche Zukunft, aber man darf nicht glauben, wenn es einmal in der Verfassung steht, dass es dann auch schon umgesetzt ist.
Was bräuchte man denn noch? Wo sind denn vielleicht noch Schwächen in der Politik, wie man Buen Vivir besser umsetzen könnte?
Manchen ist es verdammt schwierig, wenn man schaut, die Regierungen sind im Knebel von großen Konzernen, muss man sehen. Also durch diese ganzen Freihandelsabkommen und wie bei uns TTIP, was ähnlich in Lateinamerika ist, wenn sie einem Konzern verbieten, was zu produzieren, was den Urwald schädigt, dann kriegen die eine Klage an den Hals von Millionenbeträgen, weil sie gegen diese Freihandelsverträge verstoßen. Das ist eine schlimme Sache. Das andere ist, es müssten gemacht werden, die rechtliche Anerkennung der indigenen Völker, dass sie ihr Land, was ja kein Privatbesitz ist, im Regenwald gesichert bekommen, dass sie also ihre Territorien gesichert werden, dass die Dorfgemeinschaften überhaupt anerkannt werden als juristische Person oder als Rechtsperson und dass, was das Wichtigste ist, dass diese internationale Vereinbarung, dass die von der Internationalen Arbeitsorganisation ist, also die Vorabkonsultation eingehalten wird, das heißt, alle Maßnahmen, die indigene Bevölkerung betreffen, müssen die das wollen, das heißt Staat und Firmen, müssten eigentlich mit den Leuten sich zusammensetzen und es muss eine Übereinkunft getroffen werden. Also wenn das nicht stattfindet, dann wird alles über deren Köpfe hinweg gesetzt, Staudämme gebaut und dann läuft einfach kein Buen Vivir. Das ist dann nicht möglich.
Es gibt ja auch immer noch, jetzt vielleicht nochmal, um auf Bolivien zurückzukommen, da gab es ja jetzt Ende August ein schlimmes Ereignis, und zwar, dass der Vizeminister von wütenden Demonstranten erst in Geisel genommen und dann ermordet wurde. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem solidarischen und friedlichen Zusammenleben. Würden Sie sagen, die Probleme liegen da eher in der Politik, oder wo ist da etwas schiefgelaufen?
Also, ich habe auch die Informationen hier gelesen, konnte aber nicht genau, kann jetzt nicht genau sagen, was der Anlass ist. Ist auf jeden Fall, kann man sagen, dass das die Bevölkerung zum Beispiel in den Bergbaugebieten zum Teil ziemlich heftig reagiert, wenn daran gearbeitet wird, ihre Arbeitsplätze wegzunehmen, weil sie sonst überhaupt nichts haben. Also da war wohl ein starker Konflikt, dass also die brutale Sorge ums Überleben zusammengefallen ist mit Vorstellungen von Umweltschutz etc. Also ist auch nicht so, dass alle Menschen in den Anden, alle Arbeiter, auch friedlebende Menschen sind. Also da gibt es ziemlich heftige Konflikte, das muss man dann auch sehen.
Können Sie jetzt vielleicht nochmal abschließend so zusammenfassen, nochmal zwei, drei Schlagwörter nennen? Was bedeutet Buen Vivir? Auf was könnte man das Ganze runterbrechen?
Es ist nicht dazu angetan, dass wir dieses Buen Vivir bei uns jetzt hernehmen und als neue Ideologie für uns jetzt verwerten wollen. Also es ist gut und wichtig, die Ideen von einem guten Zusammenleben kennenzulernen, realistisch sich anzuschauen und zu schauen, in welche Richtung können wir voneinander in diesem Komplex, wie können wir lernen. Wir haben bei uns andere Namen, die aber auch leider schon vereinnahmt wurden. Das war mal ein Begriff, den man sagen konnte, ohne rot zu werden. Das ist nachhaltige Entwicklung, aber inzwischen gibt es ja schon fast nachhaltige Kriege so ungefähr. Also der Begriff ist wirklich versaut worden von Interessensgruppen. Also wenn man im guten Sinn Zukunftsfähigkeit sichern, das finde ich was Wichtiges, und ein ja nicht arrogantes Umgehen. Wir sind die Krone der Schöpfung und die Umwelt dient nur, damit wir unser Lebensstandard besser bekommen. Also ich denke, Achtsamkeit gehört mit dazu, und auch zu akzeptieren, dass Menschen, die in diesen Situationen leben, unsere Solidarität brauchen, weil nur in diesem Respekt vor den Lebensbedingungen, sei es Urwald oder in den Anden, können die Menschen in diesen Gebieten, in Ecuador, Peru, Bolivien, überhaupt überleben. Denn wir kommen mit unserer Dampfwalze von Entwicklung, Modernisierung, Kapitalismus, wie man es nennen will, dann ist deren Lebensmöglichkeit ist dann einfach weg, weil es gibt kein Leben von Indigenen ohne Wald zum Beispiel oder ohne intakten Wald.
Soweit Heinz Schulze vom Nord-Süd-Forum. Jetzt folgt eine kurze Einschätzung zu Buen Vivir im Blick auf den Klimawandel von David Gartner, dem Autor der Sendung.
Wie gerade gehört, besitzen indigene Völker eine sehr enge Verbundenheit mit der Natur, die den meisten westlichen Menschen fremd ist. Buen Vivir, das klingt erstmal sehr attraktiv für viele Alt-68er, Hippies, Ökos, Alternative, Kommunisten, aber auch für viele Normalos, die negativen Seiten unserer heutigen Welt erfahren und nach einem Ausweg suchen. Viele andere erwidern, das braucht es nicht. Das funktioniert im Regenwald, nicht in einem dienstleistungsorientierten und durch kapitalistisch organisierten Deutschland. Den meisten geht es doch gut, und warum sollten wir schmerzhafte Veränderungen machen, solange alles in Ordnung ist? In vielen Teilen der Welt ist aber ziemlich wenig in Ordnung. Und vorangestellt der Frage, wie ein gutes Leben funktionieren muss, muss die Frage stehen, wie wir überleben. Denn der Klimawandel ist ein weit dringlicheres Problem, als viele wahrhaben wollen. Klima ist ein extrem komplexes System, und gemäß der Chaos-Theorie haben kleine Einflüsse oft weitreichende Folgen. Der Prozess der Industrialisierung hat eine Entwicklung angestoßen, die in so umfangreichem Ausmaß unsere Umwelt verändert hat, dass wir erst langsam begreifen, wie weitreichend die Auswirkungen sind. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Der Ozean federt zurzeit die Erderwärmung durch den Treibhauseffekt etwas ab, indem er viel Kohlenstoff aufnimmt. Das hat aber wiederum Folgen für das Ökosystem des Ozeans, denn die erhöhten Kohlenstoffwerte verursachen chemische Reaktionen, die das Meer versauern lassen, wodurch dann wiederum kalkhaltige Meerestiere wie Korallen angegriffen werden. Das hat dann wiederum zur Folge, dass sich bestimmte Fischarten schneller ausbreiten und so weiter. Und so setzt sich ein irreversibler Prozess in Gang. All das wird garantiert auf den Menschen zurückfallen. Und positiv wird die Entwicklung sicher nicht ausfallen. Das Problem ist nicht nur, dass asiatische Käferarten, denen es früher zu kalt war in unseren Breiten, nun heimische Sträucher befallen. Das Problem ist, dass Klimawandel drastische und lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann und wird. Manchester, eins der Ausgangspunkte der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, bekommt das Ganze nun mit voller Härte zurück. Sollte die internationale Staatengemeinschaft das äußerst ambitionierte Ziel der Pariser Klimakonferenz, die Beschränkung der Erwärmung auf unter 2 Grad, erreichen, ist der Klimawandel längst nicht aufgehalten. Er wird lediglich ein wenig abgeschwächt. Vor allem die Innenstädte werden deutliche Veränderungen zu spüren bekommen. Manchester wird bis 2080 eine Erwärmung von 4,5 Grad Celsius erleben, bleibt der Begrünungsgrad der Stadt auf demselben Level. Wenn der Grad der Begrünung nun aber um 10% sinkt, weil wie in jeder Großstadt Grünflächen zugunsten von neuem dringend benötigten Baugrund aufgegeben werden, steigt die Höchsttemperatur um ganze 8,5 Grad. Im regnerischen und maritim geprägten Manchester sind dann Temperaturen bis zu 40 Grad möglich. Welche Folgen eine solche Erwärmung für die Innenstädte von Madrid und Athen bedeutet, ist offensichtlich für jeden, der dort schon einmal im Hochsommer zur Mittagszeit auf den Straßen war. Steigert man nun aber die Begrünung von Manchester um ca. 10% durch Dachgärten, Beschattung von Straßen durch Bäume etc., wird die Erwärmung der Stadt fast nicht spürbar sein. Sie bleibt unter einem Grad. Der Klimawandel ist folglich kein abstraktes Problem, wo im schlimmsten Fall ein paar Niederländer nasse Keller bekommen und ein paar Eisbären sterben. Nein, er ist ein bedrohliches und drängendes Problem, das das Leben jedes Einzelnen verändern wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Problem, das lösbar ist. Diese Lösung sehen einige Ecuadorianer und Bolivier in Buen Vivir. Unser europäischer Ansatz ist derzeit Nachhaltigkeit. Wir wollen die Umwelt innerhalb fester Strukturen retten. Dem Menschen soll es möglich sein, weiterzuleben wie bisher, mit all dem blinden Konsum und der Kaufwut, der materiellen Befriedigung und dem westlichen Hedonismus. Einschränkungen gibt es kaum, außer sie sind absolut unvermeidbar. Buen Vivir-Denker glauben hingegen, dass das so nicht funktionieren kann. Der Mensch muss zurück in die Mitte der Natur, nicht an die Spitze. Sie fordern nichts weniger als eine geistige Revolution für ein fürsorgliches Miteinander, das nichts und niemanden ausschließt und für Spaß am Leben anstatt an den Dingen. Man kann das Konzept Buen Vivir also von zwei Seiten angehen. Von einer idealistischen und einer rationalen. Bei beiden kommt man aber auf dasselbe Ergebnis. Eine Veränderung ist notwendig. Auch in München. Denn Großstädte wie München an der Ist werden in dreierlei Hinsicht eine große Rolle in diesem Prozess spielen. Erstens, Innenstädte sind die am stärksten Betroffenen des Klimawandels, wie im Beispiel Manchester bereits dargestellt. Zweitens, es leben bereits jetzt 50% aller Menschen in Städten. 2050 werden es sogar schon 70% sein. Das bedeutet, dass die Städte rapide wachsen werden und trotzdem zum Beispiel parallel Grünflächen bewahrt und neue Wohnungen gebaut werden müssen. Und drittens sind Großstädte Zukunftslabore, die gesellschaftliche Entwicklungen oft initiieren und vollziehen und so als Modelle für die gesamte Gesellschaft dienen können.
Über dieses Thema haben wir mit Martin Hensel vom Bund Naturschutz Bayern gesprochen. Die Umweltbewegung kämpft seit Jahrzehnten für eine bessere Zukunft. Viel hat sie erreicht, manches noch lange nicht. Herr Hensel, wie sieht es in München aus?
Nun, auf der einen Seite gibt es natürlich sehr viele positive Entwicklungen, von denen die Stadt profitiert hat. Da wird in erster Linie vielen Menschen sofort die Renaturierung der Isar einfallen. Überhaupt der Erhalt der großen Erholungsräume am Stadtrand, also wie jetzt die großen zusammenhängenden Wälder im Süden und Südosten der Stadt. Das sind ja Pluspunkte, von denen die Stadt sehr stark profitiert, die auch sehr viel vom positiven Image der Stadt München deutschlandweit, weltweit ausmachen. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Entwicklungen natürlich, die das so ein bisschen ja wieder relativieren oder den Erfolg dieser Maßnahmen in Frage stellen.
Wie weit kann man denn überhaupt lokal gegen Probleme wie Umweltverschmutzung vorgehen?
Es ist ja tatsächlich wichtig, dass man auch bei globalen Problemen lokal überhaupt erstmal anfängt, weil wenn lokal nichts passiert, dann passiert natürlich auch global nichts. Und ganz wichtiger Faktor ist in dem Zusammenhang auch das Pariser Klimaschutzabkommen. Letztes Jahr, so ziemlich genau vor einem Jahr, ist ja in Paris wieder die Klimakonferenz zusammengetreten und man hat sich erstmals global auf dieses unter 2-Grad-Ziel geeinigt, also dass die Staatengemeinschaft versucht, die Temperaturerhöhung auf 2 Grad plus oder weniger im globalen Durchschnitt zu begrenzen. Und das ist aus Sicht der Umweltverbände einmal ein sehr großer Fortschritt. Man hat erstmals dieses konkrete Ziel mit der Option auf eher weniger ist besser denn mehr verabschiedet. Und die Ratifizierungen laufen ja derweil. Also man ist auf einem guten Weg, dass dieser Beschluss auch bindend wird. Aber dieses große Aber heißt, es muss lokal was vorwärts gehen. Also sprich, wenn die Menschen vor Ort dieses Abkommen jetzt nicht mit Leben füllen, wenn also jetzt nicht eine Bewegung eigentlich von unten herauf entsteht, dann wird dieses globale Ziel nicht erreichbar sein. Und das ist also im Verhältnis globale Probleme, lokales Handeln eigentlich ganz wesentlich. Nur wenn lokale Aktionen letztlich auch der Politik den Rücken stärken und das Fundament bilden, auf das sich dann ein Politiker stellen kann, um Forderungen im politischen Raum zu erheben. Wenn dieses Fundament nicht da ist, dann passiert global überhaupt nichts.
Ganz konkret, was kann man sich bei diesem Fundament vorstellen? Welche Projekte wären das? Welche Zielsetzungen?
Ja, ganz konkret ist es zum Beispiel in Deutschland die Energiewende, der Ausstieg aus der Atomenergie, die Förderung und das Verbreiten erneuerbarer Energien, wie da sind Wasser, Sonne und Windkraft, also vor allem Windkraft und Sonnenenergie. Wenn es nicht im Bereich der Bürger hier ein sehr starkes Engagement gegeben hätte, natürlich unterstützt durch das Erneuerbare Energiengesetz, was aus der Ära Rot-Grün auf Bundesebene noch kommt. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätten wir diese Abkehr von der Atomenergie in Deutschland nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also jeder, der sich selber eine Photovoltaikanlage aufs Dach geschraubt hat, jeder, der lokal sich in Klimaschutzbündnissen engagiert, der auch bei Demonstrationen mit auf die Straße gegangen ist, der hat mit dazu beigetragen, dass es zu diesem Erneuerbare-Energien-Gesetz gekommen ist, dass also die Politik diese Strömung aufgreift und in Fördertöpfe, in Gesetzesgrundlagen gießt. Wenn es so eine Bewegung nicht gibt, dann stellt sich natürlich eigentlich nie ein Politiker hinaus in eisigen Wind und fordert etwas, wenn er sich dieser Unterstützung der Bevölkerung, also seiner Wählerschaft, nicht sicher sein kann.
Partizipation ist ja auch ein wichtiges Prinzip in Buen Vivir. Würden Sie sagen, dass auch die Umweltpolitik demokratischer werden muss, auch konkret lokal demokratischer?
Naja, was heißt demokratisch? Es gibt ja eine ganz klare Regelung, wie Umweltverbände zum Beispiel im Bereich der Umweltgesetzgebung oder umweltrelevanter Planungen beteiligt werden müssen. Aber der große Punkt dabei ist eigentlich, welche Auswirkungen hat das denn? Also konkret jetzt am Beispiel Bund Naturschutz gesagt, wir geben im Jahr zwischen 70 und 150 Stellungnahmen zu öffentlichen Planungen ab im Raum München, wo wir aus der Sicht eines Umweltverbandes Themen, die die Umwelt betreffen, also von der Luftreinhaltung bis zum Flächenerhalt, bewerten, wo wir Alternativvorschläge für Planungen machen, wo wir auch sagen, folgende Planung ist jetzt unter den Rahmenbedingungen, wie sie in so einem Verfahren beispielsweise vorgestellt werden, nicht nachhaltig, lehnen wir ab. Gleichzeitig bedeutet es aber nicht, dass solche Flächen dann, wenn wir sagen, hier darf nicht gebaut werden, dass deswegen nicht bebaut wird, sondern die Abwägung erfolgt dann immer zu Lasten der Umweltseite. Und das ist eigentlich das große Defizit, nicht, dass wir nicht die Regelungen hätten, sondern die Regelungen und ihre Verbindlichkeit, also die Verbindlichkeit fehlt. Es fehlt vielleicht gar nicht mal das Bewusstsein dafür, dass Umwelt wichtig ist und dass wir was für den Erhalt der Natur, der Umwelt tun müssen. Aber immer dann, wenn solche Überlegungen kollidieren mit anderen Überlegungen, die vermeintlich mehr wert sind, also ich sage jetzt ganz bewusst vermeintlich, weil das sich ja immer auf einen kurzfristigen Blick hin richtet, also eher betriebswirtschaftlich auf so Jahresziele hin orientiert und langfristige Themen, Erhalt der Natur, Erhalt der Lebensqualität in einem Ballungsraum, die stehen dann häufig hinten an. Da kann man auch in der öffentlichen Diskussion oftmals kurzfristig nichts gewinnen, wenn man sich dafür einsetzt. Und deswegen fallen die hinten runter. Also müsste die Diskussion um Umweltziele nicht demokratischer werden, sondern verbindlicher.
Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel festmachen, in einem aktuellen?
Ja, ein ganz aktuelles Beispiel ist die Diskussion gewesen um das Naturschutzgebiet Frottmanninger Heide im Münchner Norden. Hier gab es einen demokratischen Beteiligungsprozess mit den Verbänden, mit der Verwaltung, mit den Anwohnern vor Ort, verschiedenen Interessensgruppen, moderiert von der Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutzbehörde. Im Verlauf dieses sehr aufwendigen zweijährigen Prozesses kam ein Kompromiss für die zukünftige Gestaltung dieses Naturschutzgebietes heraus, der aus Sicht des Bund Naturschutz nicht optimal war, den wir aber mitgetragen haben. Was ist passiert? Also demokratischer Prozess wurde kurzfristig durch eine wirklich singulär Interessen der Hundehalter aufgekündigt, dieser Kompromiss. Die Hundehalter haben gesagt, diese Regelung entspricht nicht dem, was wir wollen. Es gab die kuriose Situation, dass letztlich drei Hundehalter aus den führenden Fraktionen im Münchner Stadtrat das offizielle Fachpapier umgeschrieben haben und dass das dann die verbindliche Stellungnahme der Stadt München wurde. Also auch hier haben sich dann lokale Einzelinteressen über einen demokratischen Prozess hinweggesetzt, mit dem Ergebnis, dass wir nun eine extrem hundefreundliche Naturschutzgebietsverordnung haben, was an sich absurd ist, denn in einem Naturschutzgebiet, wie der Name schon sagt, hat ja der Schutz der seltenen Natur Vorrang und nicht der Schutz der Haustiere und der Interessen der Haustierhalter. Also das ist eigentlich eine ganz klare Regelung, aber aufgrund dieses Prozesses, den ich gerade geschildert habe, ist es nun gekommen, wie es gekommen ist. Und ein zweites Beispiel erleben wir gerade fast tagtäglich in der Stadt München, dass Planungen, ob das jetzt Straßenneubauten sind, ob es Wohnungsneubauten, Schulneubauten sind, die in bestehende Grünräume, in Grünanlagen hineingeplant werden, wo wir als Naturschutzverband im Rahmen der öffentlichen Beteiligung auch sagen, lasst die Finger davon, wir brauchen langfristig diese grünen Flächen, um die Lebensqualität in der Stadt zu erhalten, vor allem hinsichtlich Klimaerwärmung, jetzt sind wir wieder beim Thema Klimaschutz, Anpassungsstrategien, also Klimaerwärmung und die Folgen der Klimaerwärmung dann abpuffern zu können über diese grünen Lungen in der Stadt. Und wo aber es dann dazu kommt, dass unsere Mahnung oder unsere ablehnende Haltung nicht entsprechend Gehör findet und die Planungen trotzdem umgesetzt werden. Wir verlieren also, obwohl wir es wissen, wie wichtig Grün in der Stadt ist, verlieren wir tagtäglich Grünflächen.
Die Umweltverbände funktionieren ja oft als Kollektiv nicht, wie Sie gerade gesagt haben. Was müsste sich dann vielleicht in der Bürokratie oder in der Verwaltung konkret ändern, damit da was vorwärts geht?
Ja, konkret ändern muss sich in der Verwaltung und letztlich auch in den rechtlichen Grundlagen, auf die ja, die Verwaltung sich immer beruft. Also das ist ja das Fundament wiederum des Verwaltungshandelns. Muss sich konkret ändern, dass die Umweltverbände zum einen früher beteiligt werden. Wir haben im Augenblick den Fall, dass unsere Stellungnahmen in der Regel zu einem Zeitpunkt erst eingereicht werden können von uns, wo die Planungen zu, ich sage jetzt mal, 95% fest sind. Das heißt, wir können die Sinnhaftigkeit einer Planung gar nicht mehr in Frage stellen. Die Stadt geht gewissermaßen davon aus, dass sie eine Planung umsetzt, also zum Beispiel einen Straßenbau oder einen Bau von einem neuen Wohngebiet. Und die Rolle unserer Stellungnahme reduziert sich dann letztlich nur noch, im Detail Änderungsvorschläge einbringen zu können. Und nicht mal die sind dann verbindlich. Also hier braucht es die frühzeitige Einbindung, dass bereits in einem praktisch zu Beginn an, wenn über die Zukunft einer Fläche gesprochen wird, die Belange des Natur- und Umweltschutzes als feste Eckpunkte mit einfließen, die also nicht verrückbar sind. Der zweite Punkt ist, dass wir viele Gutachten haben, die die Bedeutung des Umweltschutzes, die Bedeutung von Klimaanpassungsstrategien etc. belegen. Also es gibt im Bereich der Luftreinhaltung unwidersprochen Gutachten zur Schädlichkeit von Partikeln wie Feinstaub oder Stickoxiden auf die menschliche Gesundheit. Wir haben entsprechende Gutachten niedergelegt in der Klimafunktionskarte zur Bedeutung des Erhalts und Ausbaus der Grünflächen in München, einfach aus Gründen der Anpassung an die Klimaerwärmung. Wir haben Gutachten, die belegen, wie wichtig es ist, dass Menschen entsprechende Freiräume auch in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnungen haben für die soziale Gesundheit in so einem Stadtviertel. Und trotzdem erleben wir bei den tagtäglichen Planungsverfahren, dass diese Punkte nicht als Fixpunkte gelten. Also dass trotzdem in Grünanlagen hineingebaut werden kann, dass die Stadt München seit 2005, also seit 11 Jahren, die Feinstaubgrenzwerte, obwohl verbindlich, überschreitet, ohne dass es Konsequenzen hat, dass seit über 6 Jahren die verbindlichen Stickoxidgrenzwerte regelmäßig überschritten werden in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß und es passiert nichts. Also hier fehlt einfach die Verbindlichkeit, die dazu führt, dass bestehendes Wissen auch in politische Tat umgesetzt wird.
Sie haben jetzt viel Kritik geäußert an den Zuständen in der Stadt. Gibt es auch aktuelle erfolgreiche Projekte neben der Renaturierung jetzt zum Beispiel?
Erfolgreich ist sicher, ich habe die Beteiligung und Einbindung der Umweltverbände kritisiert. Da muss man natürlich ergänzen, dass hier schon einiges besser geworden ist. Wir hatten in der Vergangenheit noch ein viel schlechteres Standbein, sind viel weniger gehört worden. Das ist auf jeden Fall positiv. Wir sind nur noch weit davon entfernt, von einem Zustand, wo wir sagen, nun funktioniert es wirklich richtig gut. Wir können auf der anderen Seite aber auch wirklich positiv sehen, dass es gelingt, in der öffentlichen Auseinandersetzung auch Grünflächen zu erhalten. Der Aufwand ist zwar enorm, Beispiel Finanzgarten, diese Grünfläche angrenzend an den Hofgarten, zwischen Hofgarten und Englischem Garten. Die Fläche wurde zum Bau eines neuen Konzerthauses ja ins Gespräch gebracht. Es ist zum Glück gelungen abzuwehren. Also die Fläche konnten wir tatsächlich retten. Es gibt auch viele kleine lokale Initiativen, also urbanes Gärtnern, was viel weniger nach meinem Dafürhalten eine gärtnerische Initiative ist, sondern eine Sozialinitiative, die die Stadtviertel mit Leben füllt, die dazu beiträgt, dass die Menschen den öffentlichen Raum wieder als Gestaltungsraum der Bürger betrachten. Das sind wirklich sehr positive Ansätze.
Das war Martin Hensel vom Bund Naturschutz Bayern. Er hob am Ende einige erfolgreiche Projekte vor. Man muss aber dazu sagen, einfach war es selten, die Projekte mit der Stadt zu organisieren. Obwohl Grünflächen sowohl gut fürs Klima und den Bürger sind, ist der Naturschutz auf der Agenda der Stadt weit unten. Dieses Jahr wurde eine Resolution des Städtetages bezüglich der Klimaagenda 2030 von Oberbürgermeister Dieter Reiter unterschrieben. Die Resolution setzt sich zum Ziel, die ambitionierten Richtlinien der UN zur Nachhaltigkeit umzusetzen. Begeistert schrieben daraufhin Umweltgruppen wie Green City, Bene München, der Bund Naturschutz, das Ökosoziale Forum und viele mehr einen Brief an Dieter Reiter. In dem luden sie ihn zur Auftaktveranstaltung des alljährlichen Münchner Klimaherbstes ein und lobten ihn für die Beteiligung an der UN-Nachhaltigkeitsstrategie. Es gab ein Treffen des Bündnis Nachhaltigkeit, bei dem unter anderem die oben genannten Gruppen Veranstaltungen des Klimaherbstes organisierten. Der Klimaherbst soll dabei eine Umsetzung der Resolution der UN vorantreiben, mehr Leute darauf aufmerksam zu machen und Umweltaktive zu vernetzen. Auf dem Treffen ergab sich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Dr. Helmut Paschlau von der Umweltakademie, der selbst lange Jahre in der Stadtverwaltung arbeitete. Er erklärte kurz, worum es genau bei diesem Treffen ging.
Es geht darum, dass für München, und das heißt die Politik, Stadtverwaltung, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, eine sogenannte Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet werden soll, unter Beteiligung aller in der Zivilgesellschaft Aktiven. Das bedeutet, dass wir künftig so leben und arbeiten wollen, dass wir künftige Generationen global in ihrer Entwicklung nicht einschränken. Davon sind wir in München meilenweit entfernt. Deswegen ist unser Bestreben, dass wir eine solche Nachhaltigkeitsstrategie daran mitwirken. Der Oberbürgermeister hat ja dankenswerterweise das schon zugesagt und unterschrieben, dass für München eine solche Strategie erarbeitet wird und die Zivilgesellschaft aufgefordert, daran mitzuwirken. Das haben wir heute nochmal bestätigt. Das wollen wir tun und werden wir tun. Und dazu werden wir am 20. Oktober im Rahmen des Klimaherbsts eine Veranstaltung haben, um aus anderen Städten, konkret Augsburg, Dortmund und anderen aus NRW, zu lernen, wie die es machen. Die machen es nämlich schon. Wir können da in München einiges davon lernen. Wir wollen das gerne zusammen mit der Stadtverwaltung, der Politik und der Wirtschaft umsetzen.
Jetzt gibt es ja in München schon eine Klimainitiative, und zwar die Perspektive 30. Inwieweit würden denn die Forderungen von Ihnen darüber hinausgehen?
Ja, die sogenannte München-Perspektive, Perspektive München, speziell die Leitlinie Ökologie, ist nur ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Das wird leider in der politischen Diskussion etwas eingeschränkt, nämlich nur auf, ich sag mal so frech, Ökogedöns. Aber Nachhaltigkeit ist viel mehr. Kindersterblichkeit, ökologischer Fußabdruck, Krankenbetten pro Einwohner, Verkehrssituation, Luftreinhaltung und so weiter und so weiter. Mobilität natürlich, Verkehr, viel breiter angelegt. Ich sage nochmal, wir wollen künftig so leben und arbeiten, dass künftige Generationen durch unser heutiges Wirtschaften nicht beeinträchtigt werden.
Auf dem Treffen kam auch zutage, dass die Antwort auf den Brief an den OB ausblieb und darüber großes Bedauern herrscht. Es besteht von Seiten der Stadt, das ging aus Aussagen der Teilnehmer hervor, wenig Interesse an Vernetzung. Einladungen zum Klimaherbst wurden größtenteils abgelehnt. Bedauerlich fanden es die Teilnehmer des Treffens auch, dass die Mithilfe ihrer Organisationen an der Umsetzung der neuen Richtlinien nicht erwünscht wird. Gründe konnte keiner nennen. Eine Vermutung war aber, dass die konsequente Umsetzung der Richtlinien personelle Veränderungen mit sich bringen würde und die entsprechenden Personen sich deshalb dagegen wehrten. Stellung nehmen am Mikro wollte auf dem Treffen dazu verständlicherweise keiner. Mehr Forderungen, mehr Umweltschutz, mehr Grünflächen, mehr, mehr, mehr. Das Mantra des Kapitalismus macht auch vor dem Umweltschutz nicht Halt. Auch wenn das ein wenig zynisch klingt. Dauernd Neues zu fordern, erweckt den Eindruck, alles ist schlecht. Dabei wurde schon vieles geschafft, wie bereits Martin Hensel vom Bund Naturschutz zuvor angedeutet hat. Auch in München gibt es viele Pilotprojekte und erkämpfte Erfolge. Viel geleistet in dem Bereich hat die Organisation Green City e.V. Wir sprachen mit der Umweltwissenschaftlerin Silvia González von Green City über deren laufende Projekte und über die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Frau González, was macht Green City eigentlich?
Green City ist eine Umweltschutzorganisation in München, die für eine nachhaltige Stadt sich einsetzt. Konkret bearbeiten wir die Themen nachhaltige Mobilität, klimagerechte Stadtgestaltung und einen verantwortlichen Umgang mit Ressourcen, insbesondere Energie und Klimaschutz.
Green City gibt es ja jetzt schon seit 1990. Was hat sich seit 1990 verändert in dieser Stadt zum Positiven?
Gut, in der Stadt hat sich in den letzten 25 Jahren einiges geändert. Wir werden jetzt Radlhauptstadt mit dem Thema Gemeinschaftsgärten oder urbane Gärten allgemein. Hat sich schon vieles entwickelt, auch dank des Einsatzes von Green City. Es ist natürlich auch schwierig, das alles so zu messen oder direkten Kausaleffekte zu bestimmen. Mhm. Es gibt auch viele andere Organisationen, die in München auch für Nachhaltigkeit arbeiten, und es hat sich auch so ein allgemeines Wandel in der Gesellschaft ergeben, dass jetzt bestimmte Nachhaltigkeitsthemen präsenter sind. Aber natürlich ist die Arbeit von Organisationen wie unsere unabdingbar für bestimmte Entwicklungen in München, eben wie im Fall von Radverkehr oder Grünpatenschaften, Gemeinschaftsgärten und so weiter.
Sie haben jetzt gerade auch schon vorhin angesprochen, die Radlhauptstadt wird München werden. Es gibt jetzt auch noch andere Projekte von Green City, zum Beispiel den Grünspitz in Giesing oder die Hauswandbegrünung, was Sie immer weiter vorantreiben. Können Sie vielleicht zu denen ein bisschen was erzählen? Wie ist der Stand da?
Der Grünspitz ist eine Fläche, die in Obergiesing liegt, gehört indirekt der Stadt München, und da findet eine einmalige Aktion statt, sozusagen. Diese Fläche wird in ein paar Jahren von der Stadt umgestaltet, und bis dahin haben wir Zeit, ein Bürgeraktivierungsprojekt durchzuführen. Das heißt, dass wir zusammen mit den Bürgern über mögliche Nutzungsmöglichkeiten besprechen und gleich ausprobieren. Das ist bisher noch nicht in der Form gewesen in München. Es gab natürlich andere Zwischennutzungen innerhalb von Gebäuden oder direkt bezogen mit Gemeinschaftsgärten, aber so in der Art ist es wirklich einmalig. Es ist sicher, dass das Projekt nächstes Jahr auch weiterläuft, da wir nicht genau wissen, wann die dauerhafte Umgestaltung stattfindet. Kann ich auch nicht sagen, ob 2018 das Projekt weitergeht.
Sie haben gerade davon gesprochen, die Zusammenarbeit mit der Stadt. Das ist ein einmaliges Projekt, das wird zum ersten Mal gemacht. Das heißt, dass die Stadt oft die Bürger nicht allzu oft einbezieht. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Stadt bewerten?
Im Allgemeinen ist die Zusammenarbeit mit der Stadt sehr gut. Einerseits mit der Stadtverwaltung und andererseits mit der Stadtpolitik. Wir sind auf einer sehr guten fachlichen Ebene angekommen. Green City ist ja inzwischen 26 Jahre alt. Wir sind nicht nur ein unorganisierter Ökoverein, sondern wir haben schon gezeigt, dass wir es auch fachlich drauf haben, und dann können wir Gespräche auf Augenhöhe mit der Stadt führen, und da geht es in der Regel darum, Kompromisse einzugehen, gemeinsame Lösungen zu finden und so eben gemeinsam die Stadt nachhaltig zu gestalten.
Das heißt, Sie würden sagen, es gibt keine Probleme, zum Beispiel mit bestimmten Referaten, die sich irgendwo querstellen bei irgendwelchen Projekten, sondern die Zusammenarbeit läuft gut.
Gut, wir als Umweltschutzorganisation fordern wir schon oft viel mehr, als was die Stadtverwaltung bereit ist, gleich nachzugeben. Je nachdem, was für ein Thema, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten in bestimmten Referaten oder Hürden oder Herausforderungen. Es geht mir darum, dass die Regeln in München sehr strikt sind, und wir kommen mit neuen Ideen, die eben nötig sind, wenn wir die Stadt für den Klimawandel dann bewappnen möchten. Und da brauchen wir neue Lösungen, neue Ideen. Und da ist es, wo dann Schwierigkeiten auftreten, dass die Stadtverwaltung oft ein bisschen zu langsam, zu träge und zu wenig fantasievoll damit umgeht.
Vielleicht nochmal ganz konkret, was würden Sie sich da wünschen, was besser funktioniert? Können Sie da vielleicht irgendwie ein Beispiel?
Ja, in der Innenstadt zum Beispiel ist der öffentliche Raum sehr begrenzt bzw. sehr erkämpft. Es geht um Freiflächen oder Freischankflächen, Sitzmöglichkeiten, Grünflächen. Der Baum hat nie Platz. Dass es große Potenziale gibt, zum Beispiel auf den Parkplatzflächen. Da muss man aber auch mutig sein und irgendwann entscheiden, okay, zumindest die Altstadt soll autofrei bleiben. Da gewinnen wir viel öffentlichen Raum zurück, wo man zum Beispiel eben Bäume pflanzen kann, kleine Freiräume gewinnen kann. Es geht oft um Mut, mehr Sachen auszuprobieren, was ich dann bei der Stadtverwaltung oft bemängle. Man könnte es über Pilotprojekten probieren. Ich würde auch sehr gerne Hochbeete im öffentlichen Raum aufstellen, die über eine Patenschaft von Bürgern oder Ladenbesitzer dann gepflegt werden könnten. Das sind so Sachen, die im Moment nicht möglich sind, die aber den Straßenraum aufwerten könnten und eben begrünen könnten, da wo es so eng ist, eben vor allem im Parkraumbereich.
Soweit Silvia González von Green City.
Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Öffentliche Räume zurückerobern, Grünflächen schaffen, Autos verbannen. All das steht auch wieder in der Tradition von Buen Vivir. Der Mensch muss zurück in die Natur finden. Obwohl das Konzept bei Zeiten wie die Gedanken eines bekifften Esoterik-Sitzkreises klingen, ist in den Interviews wohl klar geworden, dass Buen Vivir sehr wohl auch praktisch eine Richtung vorgeben kann. Besonders bemerkenswert ist, dass immer mehr Leute über Buen Vivir nachdenken. Von den indigenen Völkern Südamerikas über die deutsche Zivilgesellschaft bis hin zur Weltpolitik. Und um eine noch breitere Öffentlichkeit für diese Idee zu begeistern, will Bernadette Felsch 2017 einen Buen Vivir-Kongress veranstalten. Bernadette Felsch arbeitet schon seit Jahren für die Stadt und ist derzeit im Referat für Gesundheit und Umwelt tätig. Über ihr Vorhaben und die Hintergründe des Kongresses haben wir mit ihr gesprochen. Frau Felsch, wie sind Sie auf die Idee gekommen, in München einen Kongress über ein indigenes Konzept aus Südamerika zu organisieren?
Oh, wie ich auf die Idee gekommen bin? Eigentlich muss ich zugeben, es war gar nicht meine Idee, sondern ich habe ein EU-Projekt quasi geerbt von einem Kollegen, der sich das überlegt hatte und der dann aber die Stelle gewechselt hat. Und in diesem EU-Projekt geht es darum, Partnerschaft, die wir mit den Ashaninka im amazonischen Regenwald haben, so ein bisschen zu promoten. Und ein Teil dieses EU-Projektes ist es eben, uns auf einer Konferenz, auf einer internationalen, mit dem Konzept des Buen Vivir zu beschäftigen.
Warum gerade Buen Vivir? Was ist so attraktiv an dieser Idee?
Ja, das Buen Vivir, darum, in diesem Konzept geht es ja um ein gutes Zusammenleben. Und es geht zurück auf indigene Konzepte. Die indigene Philosophie ist, dass ein gutes Zusammenleben nur gelingt, wenn die Gemeinschaft durch gegenseitigen Respekt geprägt ist und ein soziales, solidarisches Miteinander. Und ein zentrales Element ist auch, dass die Mutter Erde, also die Natur und Lebensgrundlage, ebenso wie die Mitmenschen respektiert wird, also als eine Person anerkannt wird und folglich nicht übermäßig ausgebeutet und instrumentalisiert werden darf. Und diese Idee, die gefällt uns sehr gut, weil in unserer kapitalistisch geprägten Welt ist ja die Erde etwas, was man ausbeuten kann, das genutzt wird. Und darüber möchten wir dann auf dieser Konferenz diskutieren.
Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Hauptsächliches Programm wird eben dieses Diskutieren von Nachhaltigkeit und Bohem wie wir sein. Was ist denn sonst noch so das Programm auf dem Kongress?
Das Programm erarbeiten wir gerade erst. Also wir wissen schon ein paar der Referenten, zumindest die Indigenen, die kommen werden. Das ist zum einen Esperanza Martinez, das ist unsere Hauptrednerin, die den Kongress eröffnen soll. Die ist sehr aktiv gewesen in dem Yasuni-Projekt, wo es darum ging, Erdöl in Ecuador im Boden zu lassen, und ist Mitbegründerin der Organisation Oil Watch und ist sehr, sehr aktiv und sehr, sehr bekannt in Lateinamerika. Dann laden wir von den Ashaninka Ruth Buendia ein. Die hat 2014 den Goldman-Preis für ihren Einsatz um den Schutz des Regenwaldes bekommen. Und aus Ecuador laden wir ein Felix Santi, der Präsident der Sarayaku ist. Das ist der indigene Stamm dort, der auch an der Verfassungsgebung mitgewirkt hat.
Das heißt, hauptsächlich werden da indigene Referenten auftreten, die auch vom persönlichen Erleben von diesem Konzept erzählen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, so haben wir uns das gedacht, und im Idealfall möchten wir gerne, dass auch die hiesigen Konzepte, Postwachstum und so weiter, dass man da mal guckt, ob es Gemeinsamkeiten gibt und warum denn die Umsetzung überhaupt so schwierig ist.
Also das Ziel der Veranstaltung ist auch so ein bisschen zu gucken, ja, das mit Vergleichen in Deutschland und Europa.
Genau, das haben wir vor.
Und dann noch vielleicht ein paar Daten für die Interessierte. Wann genau und wo findet das statt?
Ja, wir haben die alte Kongresshalle auf der Theresienhöhe gemietet für die 2 Tage. Und wir wollen am 26. Juni um so mittags ungefähr anfangen, damit man am Vormittag noch anreisen kann. Abends soll es dann ein Abendprogramm auch geben. Wir haben überlegt, dass wir wahrscheinlich einen Film zeigen. Es soll auch Musik geben und so ein bisschen feiern. Denn es geht ja ums gute Leben, also Buen Vivir. Und am zweiten Tag stehen dann vor allem so Workshops an und Diskussionsrunden.
Ist für die Teilnahme eine Anmeldung erforderlich?
Ja, eine Anmeldung ist erforderlich, aber voraussetzlich ist die Teilnahme kostenfrei.
So Bernadette Felsch von der Stadt München über den Buen Vivir-Kongress im Sommer 2017. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Buen Vivir, gutes Leben. Ein unheimlich breites und gleichermaßen interessantes Konzept. Es steckt viel mehr dahinter, als in dieser Sendung abgedeckt werden kann. Buen Vivir mag idealistisch sein, fast schon utopisch, und ist schwer umzusetzen. Nichtsdestotrotz bietet Buen Vivir eine realistische, mit Blick auf die teilweise Umsetzung in Ecuador und Bolivien, und notwendige, mit Blick auf den Klimawandel, Alternative zur derzeitigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.